Ihr hört auch weiterhin das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wie angekündigt, brauchen wir erstmal einen Stuhl. Und angekündigt ist aber auch, dass wir uns heute über den anarchistischen 1. Mai unterhalten, vielleicht auch über den ganzen 1. Mai, da schauen wir, wie weit wir kommen, mit zwei Gästen, die vom anarchistischen 1. Mai in das FSK gesandt wurden.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
Moin. Gerne. Jo, was habt ihr vor?
Ja, eine Demo, ne? ja, wir machen jetzt das dritte Jahr in Folge mit dem Bündnis Schwarz-Rote 1. Mai eine anarchistische Mai-Demo. Nee, das vierte eigentlich schon, ne? Nur die letzten zwei Jahre wurde es uns verboten wegen Corona.
Hat aber trotzdem stattgefunden
letztes Jahr. Ja, damit hatten wir natürlich nichts zu tun. Ah, da sind die Leute ganz spontan auf die Straße gegangen. Ja.
Ich habe Plakate gesehen, irgendwie Verbot ist gut oder so. Habe ich das richtig gesehen?
Verboten gut ist das Motto dieses Mal.
Verboten gut.
Verboten gut, Anarchismus in die Offensive, ja.
Jetzt verstehe ich den Witz.
Nach zwei Verboten, genau.
Seid ihr beiden auch die ganzen vier Jahre schon dabei?
Ja, ich ja.
Ja. Ich bin noch keine vier Jahre dabei. Bei mir ist es jetzt seit... Seit drei Jahren,
hätte ich gesagt, ja. Vielleicht nehmen wir die Geschichte ein bisschen dieser Entwicklung in Hamburg. Jo. Wie ist das entstanden?
Los ging das eigentlich, dass wir 2018, glaube ich, hatten wir Bock, einen Anarcho-Blog auf der revolutionären Mai-Demo zu machen. Und haben da so ein bisschen low-key dazu aufgerufen. Und das kam ganz gut an. Das hat zwar mit dem Blog nicht geklappt, weil alle Leute wild durcheinander gerannt sind, aber wir haben einen Haufen AnarchistInnen so mobilisieren können. Und dann haben wir uns 2019 überlegt, lass doch mal eine explizit anarchistische Demo machen. Die haben wir in Harburg gemacht und das war ganz geil eigentlich. Also, um ehrlich zu sein, wir waren so, boah, ja, wenn 100 Leute kommen, ist schon geil. Und dann sind wir mit 600 Leuten durch Harburg gezogen.
Okay.
Das war schon eine sehr gute Sache. Und dann dachten wir, okay, scheinbar gibt es die Nachfrage nach anarchistischen, antiautoritären Angeboten am 1. Mai in Hamburg.
Ja.
Und seitdem versuchen wir das anzubieten.
Ja.
Wenn es uns nicht verboten wird, funktioniert das auch ganz gut.
Das stimmt, ja.
Harburg ist ja... proletarisches Randgebiet von Hamburg, wenn ich das mal so bezeichnen würde. Ne? Und zwar einer Millionenstadt, einer reichen, einer, ich glaube sogar Hamburg gilt als die reichste Stadt Europas. Vielleicht Paris noch, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe sowas mal gelesen, weiß ich nicht genau.
Ja, auf jeden Fall die höchste Millionärsdichte Deutschlands gibt, haben wir hier, ja. Mhm.
Man kennt ja durchaus verschiedene Leute aus Harburg, die zum Beispiel eine Kollegin, die berichtet dann davon, wie migrantisierte Menschen in jeder Hinsicht ausgebeutet werden von ihren Vermietern, VermieterInnen, von ArbeitgeberInnen. Und dazu getriezt und schikaniert durch Behörden, Hartz-IV-Ämter und so weiter und so fort. Ist das für euch Thema im Kontext des 1. Mai?
Ja, auf jeden Fall. Also der 1. Mai ist ja nun mal Kampftag des Proletariats, wie man so schön sagen will. Vielleicht ist heute der Begriff Lohnabhängige treffender und natürlich auch marginalisierte Gruppen aller Art wollen wir ansprechen, ja. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns auch entschieden, 2019 eben nach Harburg, dieses Jahr nach Wilhelmsburg, also ein bisschen raus aus den linken Szene und Wohlfühlkiezen, dahin, wo halt eigentlich die Leute sind, mit denen wir gern Politik machen würden.
Ja. Hoffe ich jedenfalls, keine Ahnung, ohne das Proletariat zu glorifizieren oder so gibt ja so einen linken Modus, der so einen Automatismus unterstellt, dass die marginalisierte Rolle in der Gesellschaft zu besonderer revolutionärer Aktivität führen würde.
Ja gut, ich glaube, wenn das so zutreffen würde, müssten wir nicht so viel Propagandaarbeit machen zurzeit. Ich glaube, die Politisierung der Gesellschaft ist nicht so weit fortgeschritten gerade.
Ja, inhaltlich, thematisch, was nehmt ihr euch vor auf und mit dieser Demo? Oder nochmal anders, ohne das zu vergessen. Diesmal geht es ja in Wilhelmsburg los.
Ja.
Wo führt das hin?
Wir machen einmal eine Runde praktisch von der S-Bahn Wilhelmsburg bis zur Veddel, genau.
Also durch Wilhelmsburg durch.
Ja.
Ich hatte schon gedacht, da habt ihr euch aber was vorgenommen, von Wilhelmsburg nach Harburg zu stratzen.
Nee. Wir wollen ein bisschen auch weg davon, dieses eingefahrene immer das Gleiche machen jedes Jahr. Deswegen, also dieses Jahr Wilhelmsburg, letztes Jahr wären wir ja am Schlump losgegangen, wenn das geklappt hätte.
Kleine Kultur, Emilienstraße.
Emilienstraße, ich erinnere mich. Schlump war ja dann diese Kundgebung, aus der diese Spontandemonstration entstanden ist. Ja. Genau, Emilienstraße und dann weg, also in die andere Richtung, nicht Richtung Schlump, genau. Ja, und das Jahr davor im Harburg, so.
Ja. Also einmal durch Wilhelmsburg. Und welche inhaltlichen Punkte setzt ihr mit der Demonstration?
Wir sind ziemlich breit aufgestellt dieses Jahr. Also Ursprungsplan war, dass wir, ich sag mal, den Anarchismus aufs Tablett bringen wollen. Also da einfach mal zu zeigen, was da noch ist, neben den, etabliert ist vielleicht das falsche Wort, aber neben den gewohnten Themensetzungen. Aber nun ist ja jetzt im letzten halben Jahr ziemlich viel passiert und das wird alles Einfluss drauf haben. Und wir haben auch verschiedene thematische Blöcke. Also der Frontblock wird wir nennen das Anarchix-Block sein, also einer für alle offen, die gern energisch demonstrieren wollen. Es wird einen Flinterblock geben. Die beiden Blöcke werden sehr eng zusammengehen. Dahinter wird es einen Klimablock geben und an den anschließend wird ein bunter Block, der dann offen für alle ist, die aus welchen Gründen auch immer nicht in den vorderen Blocks mitlaufen wollen. Und deswegen denke ich, werden wir thematisch ziemlich weit aufgestellt sein. Der Angriff auf Kurdistan wird ein Thema sein, der Ukraine-Krieg wird ein Thema sein, Klima wird ein Thema sein. Ja, und alles halt beleuchtet aus einer anarchistischen Perspektive.
Ja. Gibt es explizit feministische Reden, die geplant sind?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Wie wird das stattfinden?
Wie meinst du das jetzt?
Ich bin gebeten worden, nochmal in der Sendung auch anzusprechen, dass nicht unbedingt Betroffene dieses Thema dann referieren sollten, sondern dass das sozusagen aus dem Vorbereitungskreis selbst heraus auch gewünscht wäre, zu kommen.
Verstehe jetzt nicht ganz, glaube ich. Also sind diverse queer-feministische Anarchergruppen im Bündnis und die werden das Thema bearbeiten. Und die Redebeiträge kommen aus den Kreisen. Also es wurde niemandem die Aufgabe gestellt, jetzt eine feministische Rede zu halten. Das machen die Menschen schon gerne und freiwillig, würde ich mal sagen.
Ja, darum soll es dann in erster Linie gehen. Allerdings, wir hatten vor 10 Tagen ungefähr den Fall, dass eine 13-jährige Transperson in Bochum, glaube ich, lebensgefährlich verletzt worden ist durch Gewalttaten, transfeindliche Gewalttaten. Und das sind Beispiele. Wir haben auch die Situation, dass sowohl in der Ukraine als auch in Russland gerade queere Gruppen heftig verfolgt werden im Kontext des Krieges und so. Ne? Insofern wäre das wahrscheinlich auch ein Zeichen der Solidarität, wenn das Vorbereitungskollektiv auch so auf eigene Initiative nochmal eine Thematisierung vornehmen könnte?
Also wir machen das immer so, dass die Themen der Redebeiträge abgesprochen werden, aber es gibt keine inhaltliche Vorabcheckung, deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was die Reden inhaltlich genau beinhalten werden, aber ich vertraue den Genossinnen da eigentlich schon, dass sie die Themen alle gut im Blick haben.
Ja. Wird jetzt, also ich stelle mir bildlich jetzt gerade vor, wie das von der S-Bahn Wilhelmsburg denn so losgehen würde, wahrscheinlich dann da gleich rechts über die Brücke, wenn die überhaupt noch existiert. Ich bin da urlange gar nicht mehr gewesen in der Gegend.
Die ist noch da, ja.
Wo dann dahinter rechts kommt da gleich das Bürgerhaus, ne?
Genau, ja.
Und davor sind aber ja auch diese neuen Gebäude gebaut worden, irgendwie so mit Grün und so weiter.
Diese bunten Dinger da.
Die bunten Dinger, genau. das ist mein letztes Bild. Das ist Jahre her, fällt mir ein, dass ich da mal gewesen bin auf der Ecke. Dann geht das vermutlich dann diese große Straße erstmal Richtung Wilhelmsburg so runter, ne?
Genau. Da wirst du mich ein bisschen auf dem kalten Fuß gerade. Okay. Genau, wir gehen dann Richtung Harburger Chaussee, ne?
Ja.
Genau. Da und haben auf dem Weg ein paar, es gibt ein paar Adressen, zu denen wir was sagen werden, auf jeden Fall.
Darauf sollte meine Frage hinauslaufen, ob es nämlich geplant ist, an bestimmten Orten bestimmte inhaltliche Punkte.
Ja, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das wird schon passieren.
Naja, es gibt da, also nachdem, ich war da schon richtig, richtig lange nicht mehr, aber auf dem Weg fallen mir ein, ein Krankenhaus, mir fällt ein, eine Polizeiwache, da habe ich sogar schon mal ein paar Stunden in der Zelle verbracht, eine Schule, glaube ich, eine große Stadtteilschule irgendwo da auch auf dem Weg, so bestimmte markante Punkte und dann nachher kommt dann so die Inner City von Wilhelmsburg, ich weiß nicht, ob ihr das so beschreibt auch, also für mich, für mein Gefühl ist das dann so, ganz nachher kommt dann der Stübenplatz und so die Gegend. Tatsächlich wäre für mich vorstellbar, dass da an vielen Orten viele unterschiedliche Dinge auch geäußert werden könnten.
Ja, also wird passieren. Ja. Die Moderation bereitet sich darauf vor, auf jeden Fall. Genau, ich will jetzt nicht die Spannung rausnehmen.
Aber ich meine, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Krankenhaus ist, ausgerechnet, aber ich habe vor längerer Zeit gelesen, dass ein Krankenhaus verkauft werden soll oder geschlossen werden soll sogar.
Auf der Insel? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das
da war sind
wahrscheinlich die Menschen, also unsere Bündnismenschen vor Ort wissen das wahrscheinlich besser.
Ja. Da war irgendwas meiner Erinnerung nach und da dementsprechend auch eine Ausbildung von Pflegekräften dann irgendwie weg rationalisiert werden soll und so.
Ja, also ich meine, Medizinpolitik oder Gesundheitspolitik ist natürlich immer ein Thema. Also wissen wir alle, was die Privatisierung vom Gesundheitssektor so vorantreibt und wie scheiße es läuft. Letztes Jahr wäre das tatsächlich ein Schwerpunkt bei uns gewesen, also natürlich mit Corona. Ich meine, wäre es am meisten verfeuert worden ja schon, das war die Pflegepersonal und ÄrztInnen.
Ja.
Es ist immer Thema von Arbeitskampf, ist Gesundheitspolitik. Ja. Und ich meine, das betrifft ja nicht nur die Leute, die dort arbeiten, das betrifft ja uns alle, die dann unter der schlechter werdenden Qualität zu leiden haben, die ich gar nicht den Menschen, die dort arbeiten, vorwerfen wollen, sondern wie willst du zu zweit eine Station ordentlich führen? Das geht ja einfach nicht. Aber
ich habe gestern gerade erst wieder gelesen, dass dieser Zustand nach wie vor herrscht, dass beispielsweise in Anführungsstrichen so Normalfälle so weit wie möglich herausgezögert werden, weil immer noch die Belastung der durch Covid-PatientInnen in den Krankenhäusern so hoch ist, dass der Normalbetrieb in Anführungsstrichen gar nicht zu gewährleisten ist.
Ja, also eine Genossin hat mir erzählt, dass sie auch nicht genug Betten haben, weil wenn jemand mit Corona-Infektion reinkommt, muss die Person halt alleine im Zimmer sein, logischerweise, aber dann sind halt plötzlich nicht mehr genug Betten da und OPs werden verschoben. Das ist immer noch Thema.
Ja. Krieg.
Ja, auch ein Thema.
Plötzlich finden wir uns alle im Krieg wieder.
Ja.
Was ist bei euch der Stand der Verarbeitung überhaupt erstmal dieser Tatsache?
Ja, verarbeiten ist eine gute Frage, ne? Ich denke, also nicht alle von uns, aber die meisten von uns sind in dem Alter, dass wir den Kalten Krieg nicht mehr bewusst mitgemacht haben. War schon ordentliches Ding vor den Kopf, so dass es plötzlich wieder so nah ist. Auf der anderen Seite ist die ganze Zeit überall auf der Welt Krieg und es redet halt niemand drüber. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, was mich zurzeit schon sehr abfuckt persönlich, und ich glaube, das spreche ich für einige aus dem Bündnis, ist diese Doppelmoral, mit der gerade, also ich will überhaupt nichts kleinreden, es ist fürchterlich, was in der Ukraine passiert, aber es ist auch fürchterlich, was in Syrien, in Jemen und jetzt eben wieder in Rojava passiert. Das ist, ja, aber es wird ja ordentlich mit zweierlei Maß gemessen zurzeit.
Gestern gab es einen ARD-Brennpunkt, weil man sich ja jetzt entschlossen hat, schwere Waffen zu liefern. Der Generalsekretär der SPD, mittlerweile Kevin Kühnert, vor kurzem ja noch der große Linksradikale, verkündet, man werde, ich kann das nicht ganz exakt wörtlich jetzt gerade wiedergeben, aber versucht das mal zusammenzubringen, es werde alles getan durch die Bundesregierung, zu vermeiden oder zu verhindern, dass Deutschland oder auch die NATO bewusst oder unbewusst in den Krieg eintreten würde, in einen Krieg eintreten würde. Nicht in den Krieg, sondern einen Krieg. Mhm. Du hast es eben kurz angedeutet, seit einer Woche ungefähr wird über große Angriffe der Türkei im Nordirak berichtet, sowieso schon lange latent immer wieder und genauso über langen Zeitraum auf Rojava. Das sind NATO-Kriege. Das ist ein NATO-Land.
Definitiv, ja.
Ein NATO-Land. Und es wird darüber geschrieben, dass das nicht stattfinden könnte, ohne dass das mit der NATO abgesprochen sei. Das ist das, was du gerade ausgeführt hast, ne? Mit Doppelmoral. Also bezogen auch auf dieses Kevin Kühnert-Zitat vorhin. Heute Morgen im Morgenmagazin hat er dann diesen Satz etwas anders formuliert, sodass der ausschließlich auf die Ukraine zu lesen war. Ja, gleichzeitig hast du oder habt ihr gerade gesagt, ihr habt den Kalten Krieg nicht miterlebt, ich habe ihn miterlebt. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gefragt, wie euer Verarbeitungsprozess so ist, weil da muss man sich ja erstmal drinnen wiederfinden. Also ich meine gerade eben auch rausgehört zu haben, dass das sowas wie eine kalte Dusche und unerwartet und sich plötzlich wiederfinden in so einer völlig neuen politischen Situation, weltpolitischen Situation. Deswegen interessiert mich, wie das Umgehen damit ist, sozusagen.
Weiß nicht, ob das so eine neue weltpolitische Situation, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob es das ist, ne? Aber ich meine, wir sind nicht mit dem Kalten Krieg groß geworden, aber dafür ständig Krieg gegen den Terror und eine Krise nach der anderen. Der Umgang...
Krise nach der anderen.
Der Umgang von uns im Bündnis dafür, denn, ist halt ein bisschen kompliziert, ne? Das ist ein Krieg, also es ist ein imperialistischer Krieg von Russland auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Ukraine natürlich auch ein Nationalstaat, die wir als Anarchisten ja jetzt mal per se nicht so abfeiern. Es ist klar, es ist klar, wer der Aggressor ist in dem Konflikt, das ist Russland oder es ist Putin und die russische Armee, und das ist zu verurteilen, gar keine Frage. Aber gleichzeitig finden wir es auch ziemlich besorgniserregend, wie die Gesellschaft gerade militarisiert wird, wie die NATO plötzlich wieder abgefeiert wird, Staaten, die jahrzehntelang irgendwie neutral waren, überlegen sie jetzt in die NATO einzutreten. Ja. Vielleicht ist das aus einem bürgerlichen Staatsdenken auch nachvollziehbar, dieser Gedanke. Aber ja, jetzt plötzlich sind 100 Milliarden klar, um die Bundeswehr wieder aufzurüsten. Am Geld, aber für soziale Dinge fehlt das Geld an jeder Ecke. Also für uns ist klar, dass Krieg einfach keine Lösung sein kann. Und wir uns halt in dem Konflikt nicht auf die Seite von einem von diesen Staaten stellen, weder auf die von Russland noch die von der Ukraine, sondern wir haben den Konsens, wir stehen auf der Seite der Zivilbevölkerung, die unter diesem Krieg halt einfach leidet, und zwar brutal. Und ich denke, das können wir uns als Anarchistin auch rausnehmen, dass wir da beide Seiten kritisieren können. Was wir aber auch sagen müssen, es kämpfen dort Genossinnen, anarchistische Genossinnen und unter vielen anderen natürlich. Und das respektieren wir. Das ist eine super schwere Entscheidung, die von uns niemand treffen will und die wahrscheinlich auch die Menschen dort nicht treffen wollten. Die mussten jetzt halt einfach, die mussten das kleinere Übel wählen und stehen jetzt auf der Seite von einem Staat, der sie vorher verfolgt hat. Teilweise neben faschistischen Bataillonen, die trainiert haben, sie umzubringen, sind gezwungen, zusammen mit diesen Leuten gegen die russische Invasion zu kämpfen. Und genau, und diese Leute, also die haben unsere Solidarität, und da passiert auch einiges an Supportarbeit, worauf ich jetzt aber im Detail nicht eingehen will. So, ja. Aber was ich sagen kann, zum Beispiel am Tag der Invasion gab es einen Aufruf ukrainischer AnarchistInnen, dass man, also es war so eine Art Tag-X-Aufruf, wenn die Invasion kommt, zieht zu den Konsulaten, zu den Botschaften. Und da haben wir eine Sponti organisiert, die auch für die kurze Zeit, die sie beworben wurde, recht gut besucht war. Ich weiß, was waren das, 80, 100 Leute so?
So groß hätte ich es jetzt nicht geschätzt. Ich hätte jetzt auf 50 bis 60 geschätzt. Gut. Dafür, dass der Aufruf um 13 Uhr rausging,
ja,
waren das für einen Zeitraum von 4 Stunden Mobilisierung schon,
ja, wirklich. Ja. Und es halt, genau, diese kleine Demo, die war halt explizit anarchistisch. Wir sind fürs Konsulat. Wir sind ja nicht nur mit offenen Armen von Leuten, die schon da waren, empfangen worden, aber ein paar fanden es auch gut, dass wir da sind.
Ich habe davon gehört, dass es ukrainische NationalistInnen gab, die versucht haben, euch zu vertreiben.
Ah, ne, da ist ein bisschen hochgegriffen. Es gab ein bisschen Gepöbel, aber es ist jetzt nichts, ist nichts Schlimmes passiert oder so.
Ja.
Was natürlich auch immer ein bisschen ungut ist, ist unsere heißgeliebte schwarz-rote Fahne. Die Farben sind natürlich in der Ukraine ein ganz anderes, haben einen ganz anderen Status. Also die horizontal geteilte schwarz-rote Fahne ist eine faschistische Flagge in der Ukraine.
Okay, das wusste ich
nicht. Ja, das ist mir das erste Mal auf den Maidan-Protesten. Da dachte ich, oh, sind aber viele Anarchos am Start. Und dann habe ich mir das mal genau angeguckt. Oh, nee, gar nicht. Dann schrieb nämlich die Anarchos, nee, wir sind da nicht mehr. Wir wurden mit Schusswaffen vertrieben von diesen Leuten. Also haben wir versucht, in einem Redebeitrag einzuordnen. Und hat, glaube ich, auch geklappt.
Ja. Ich habe dann auch vom Schwarz-Roten Mai ein Twitter gelesen, der nochmal klar gemacht hat, wenn man auch aufgerufen hat zu den Friedenskundgebungen, dass man keineswegs teilt die Forderung nach Waffenlieferungen, die dort auf den Kundgebungen erhoben worden sind, und die militaristische Sprache. Mhm. So, auch das habe ich sehr ermutigend gefunden. Dass es ist nicht so selbstverständlich, dass man in so einer militarisierten Atmosphäre in Deutschland noch Gruppen findet oder Positionen findet, die sich auch öffentlich klar machen, dass sie bestimmte Dinge eben auch nicht mitgehen.
Ja. Ich meine, es ist auf einer Seite auf einer menschlichen Ebene super verständlich, wenn die UkrainerInnen nach Waffen rufen, die müssen sich verteidigen und wollen sich verteidigen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon auch rational mitlesen, was die Beweggründe der Staaten sind, die Waffen liefern. Und dann frage ich mich halt wirklich, was passiert mit den Waffen danach? Das wird auch noch spannend, so die nächsten 10 Jahre, wenn in jedem Haushalt eine Kalaschnikow und 2 geklaute russische Panzer sind. <So. lacht>
Guckt ihr, also blöde Frage eigentlich oder blöder Gedanke, das als Frage zu formulieren, ich mach das mal anders. Ihr werdet auf den Diskurs, und das habt ihr auch schon angedeutet, der in Deutschland läuft, 100 Milliarden, Zeitenwende etc., Wehrpflicht, da werdet ihr ein waches Auge drauf haben. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen ausführen.
Naja, man beobachtet es und reagiert, ne? Also, es ist echt auch nicht unser Hauptthema. Also, das ist bei den einzelnen Gruppen sicherlich was anderes, aber wir sind ja nun mal ein Bündnis, das explizit sich um die 1. Mai-Demo kümmert. Mhm. Deswegen könnte ich da jetzt vielleicht die Sichtweise meiner Politgruppe sagen, aber die repräsentiere ich heute ja nicht, deswegen ist das.
Okay, ich glaube, das kann man aber schon machen. Wir haben ja auch noch genug Zeit. Also, wenn bleibt dir und euch überlassen. Aber es ist, glaube ich, sinnvoll, hier die vorhandenen Positionen und Debatten auch ein bisschen vorzustellen. Muss aber nicht sein.
Ja, im Prinzip ist eigentlich alles gesagt. Also ja, die Militarisierung sehen wir wahnsinnig kritisch. Ja. Es ist lächerlich, dass 100 Milliarden für Waffen da sind und es ist ja, man muss ja auch nicht so tun, als sei die Bundeswehr irgendwie unterfinanziert geworden. Das Geld ist nur komplett versickert die ganze Zeit. Es ist mir um ehrlich zu sein einfach eigentlich scheißegal, was diese Bundeswehr da so vor sich hintreibt. Aber wenn wir jetzt wieder eine gesellschaftliche Stimmung schaffen, in der es in der wieder der böse Russe das Böse ist und die Bewaffnung die einzig wahre Methode, ich meine, in der Süddeutschen war ein Kommentar, der dann mal wieder Atomwaffen für Deutschland fordert und so. Das ist natürlich, also das ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass das eigentlich keine so gute Idee ist. Der ist jetzt innerhalb von wenigen Wochen komplett weggebröckelt. Das ist erschreckend und ja, muss man gegensteuern. Also ich denke, das kann man vom Bündnis so festhalten.
Ja. Naja, Atomwaffen, ne? Tatsächlich, wie gesagt, kalte Kriegszeit habe ich miterlebt. Es war immer klar, Deutschland will Atomwaffen. Immer wieder in Perioden tauchte das als Forderung auch in den Leitartikeln der großen Presse auf. Und in Politikern, man darf nur an den Namen Franz Josef Strauß erinnern, auch. Und es gab damals auch Übungen mit Raketen, deutsche Übung im Apartheid Südafrika, eine der Erinnerungen, die ich noch habe, wo die Technologie zum Abschießen der Atomwaffen eben auch erprobt worden ist. Und auch immer wieder gab es eine Diskussion, ob man in diese deutsch-französische militärische Zusammenarbeit nicht auch die Atomwaffen integrieren konnte. Insofern, irgendwie ist sozusagen der Korken von der Flasche jetzt seit spätestens der Scholz-Rede, Zeitenwende. Er selber hat ja auch von atomarer Teilhabe gesprochen. Alleine dieses Wort, ne? Atomare Teilhabe.
Ist ja auch ein bisschen heuchlerisch, solange noch US-Atomwaffen hier irgendwo in Bunkern stecken und jedes deutsche Kampfflugzeug immer danach ausgesucht wird, wenn sie neu gekauft werden, ob sie diese Waffen tragen können. Also ich meine es ja nicht so, dass die BRD da keine Rolle spielen würde in irgendwelchen Plänen, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch in der Gesellschaft so ein bisschen, also in der Zivilgesellschaft, ich meine, wer hatte den Bock auf Atomwaffen bis vor ein paar Wochen so? Und ja, eigentlich niemand, außer vielleicht so ein paar ganz verstrahlten Konservativen irgendwie.
Ja. Jo, also hab ich euch jetzt ein bisschen aufgedrückt, dass wir doch sehr lange über den Krieg im Kontext des 1. Mai gesprochen haben.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema gerade, das lässt sich ja nicht unter den Tisch kehren auf jeden Fall.
Ja, vielleicht, weil ihr guckt zwischendurch auch immer auf eure Zettel, ihr habt euch offensichtlich auch noch auf Weiteres vorbereitet.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen. Legt einfach los, sagt, was eure Punkte sind, die ihr vortragen wollt.
Ja, aber eigentlich, vieles haben wir eigentlich schon gesprochen gerade, was wir so, vielleicht, ja, was wirklich vielleicht noch ein Punkt ist, ist, dass diese 1. Mai, das ist uns eigentlich so ein Anliegen, seit wir unterwegs sind als Anarchistin. Ich meine, man verbindet damit irgendwie DGB-Demos oder irgendwelche ritualisierten Flaggenschwenkerparaden aus dem real existierenden Sozialismus so. Und ich glaube, was viele einfach nicht wissen, ist, dass dieser Tag ja einfach eine anarchistische Tradition hat. Also der geht ja auf das Haymarket Massaker zurück, also in den USA, wann war das? 1886. Einfach eine Demonstration, die von der IWW und auch deutschen Exilanarchisten in Chicago organisiert worden ist. Einfach ja, zusammengeschlagen wurde, dann sind Bomben explodiert, man weiß bis heute nicht, wer die geworfen hat, ob das aus der Demo kam, ob das Provokateure waren. Jedenfalls wurden da Bullen verletzt, ist einer auch gestorben, meine ich, ja, und im Verlauf dessen sind dann die Organisatoren dieser Demonstration hingerichtet worden. Und darauf geht ja dieser Feiertag zurück, mhm. oder dieser Kampftag, Feiertag mhm. ist ja auch so, ja. Und das uns eigentlich, ich meine, ja, Tradition, dies, das, kann man immer kritisch sehen, aber es zeigt halt einfach, dass Anarchismus historisch gesehen in der ArbeiterInnenbewegung immer eine explizit wichtige Rolle gespielt hat. Und das so in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen. So auch, ich sag mal, aus der radikalen Linken raus gab es ja lange in Hamburg keine antiautoritäre Alternative. Genau, und das würden wir gern wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein schaffen. So. Und ich denke, auch hier war das ja vor 20 Jahren noch anders. Da war ja eher, ich würde sagen, eher autonome HausbesetzerInnen und AnarchistInnen, die den 1. Mai, ich sag mal, wild auf die Straße gebracht haben als
Ich als versuche mich zu erinnern, wir haben ja jetzt 2022, das war dann 2002.
Ja, okay, vielleicht auch 30 Jahre.
was vor 30 Jahren war, kann ich gar nicht sagen, aber vor 20 Jahren gab es, glaube ich, gar keinen revolutionären 1. Mai. Den gab es erst ein Jahr später, glaube ich, und zwar nach der Bambule wieder. Und irgendwo, es muss den irgendwie in den 90er Jahren auch mal gegeben haben, aber da gab es dann eine Lücke dazwischen. Und tatsächlich ist dann mit der Bambule erst überhaupt wieder so ein bisschen Struktur entstanden und so, aber dann auch schnell auseinandergeplatzt, weil die unmöglichsten Gruppen versucht haben, miteinander irgendwie klarzukommen, was sehr, sehr schnell sich gezeigt hatte, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ja. So, ne?
Ja, ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt was Eigenes machen und nicht einfach bei einer anderen Demo mitlaufen. So, es gibt einfach, ja, diese sogenannte radikale Linke ist einfach so, in so viele Strömungen aufgeteilt. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, aber man muss auch einfach einsehen, dass man mit manchen Leuten einfach nicht so viel gemeinsam hat, dass man mit ihnen auf die Straße geht. So.
Ja, insofern ist das ein voller Tag. Der beginnt ja eigentlich am Vorabend in Lübeck.
Ja.
Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, das ist eine ganz coole Geschichte. Seit letztem Jahr gibt es eben die anarchistische Vorabenddemo in Lübeck. Es sind auch Menschen, die im Bündnis organisiert sind, die machen. Da sind wir natürlich auch involviert und wir haben eine gemeinsame Anreise auch.
17:30 Hauptbahnhof.
Am 30. April, 17:30 Hauptbahnhof.
Am Reisezentrum, ja, wo es immer die gemeinsame Anreisen gibt. Genau, ja, es ist cool da. Also Lübeck ist ja eine kleine Stadt so, aber eine ganz stabile Szene. Und die Demo letztes Jahr hat richtig viel Spaß gemacht. War cool, war auch kurdische Community dabei. War richtig nice und freut uns sehr, dass wir da dieses Jahr wieder mitmachen können. Ja. Kommt die auch dahin, ist nicht so weit nach Lübeck. Ja.
Die haben sogar ein Plakat an der Außenwand der Roten Flora, ne? Für die Vorabenddemo.
Ja, es gab so einen Banner-Drop. Hängt das noch? Ich glaube, das hängt.
Das weiß ich nicht. Ich habe es nur gesehen vor ein paar Tagen und zwar im Internet. Insofern kann ich gar nicht sagen, ob das.
Aber wir haben also unsere Demos auch auf der großen Plakatwand und natürlich, da ist auch für die Vorabenddemo wird da auch aufgerufen.
Ja. Ja, dort ist tatsächlich meiner Kenntnis nach Feminismus Hauptthema auf der Vorabenddemo.
Ja, also es steht unter dem Motto Take Back the Night. Das
Take
ist
Back
ja
the Night, genau.
In den letzten Jahren durchaus öfters Motto für die Walpurgisnacht, für den 30. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall.
Ja.
Wird, glaube ich, stabil. Wir freuen uns richtig drauf.
Ja. Ja, und dann wird tatsächlich der nächste Tag, glaube ich, die ersten, die dann auf die Straße gehen, wird der 1. Mai, wollte ich gerade sagen, wird der DGB sein.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, die erste ist in Harburg tatsächlich um 10 oder so. Oder um 10.15 Uhr.
Okay.
Also die haben das irgendwie dieses Jahr ein bisschen aufgeteilt beim DGB. So
ja. DGB kleine. Hat, meine ich, 3 Demonstrationszüge angemeldet. Ja. Die an unterschiedlichen Orten starten, die mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen rechnen im Moment.
Ja, okay.
Und dann, wer hat der gibt bei der Elbphilharmonie? Ja, da kann man auf jeden Fall auch hingehen. Auch gute Leute. Mit denen haben wir ja auch in den letzten 2 Jahren oft zusammengearbeitet, so bei Bündnisgeschichten. Mhm. Aber am 1. Mai wollten wir unser eigenes Ding machen.
Ja, wer hat der gibt? Da wäre, glaube ich, noch viel zu diskutieren, was so die personifizierte Kapitalismuskritik angeht und so. Aber man trifft sich ja häufig und kann das austauschen.
Ja, ja, ich würde auch sagen, also wir teilen nicht alles zu 100% von wer hat der gibt. Einiges geht uns auch nicht weit genug, anderes finden wir ein bisschen seltsam, wenn sie mit bürgerlichen Parteien oder Gewerkschaften am Start sind. Aber wir hatten das diskutiert im Bündnis und für uns war dann die Sache, das ist der Versuch, radikale linke Politik breit und anschlussfähig zu machen. Und wir haben von denen immer das Angebot gehabt, einen expliziten Anarchics-Blog zu machen, wo wir auch eigene Themen setzen können, wo wir uns auch von Themen abgrenzen konnten. Mhm. Das find ich sehr fair für so eine Bündnisgeschichte und deswegen haben wir uns entschlossen, das mitzumachen, dass eben auch eine ja, dass man eben auch zu uns kommen kann, wenn man denkt, ja, das ist, finde ich schon gut, was ihr machen, aber geht nicht noch ein bisschen mehr.
Und dann gibt es ja auch noch, ich glaube, das, was du vorhin möglicherweise gemeint hast mit realsozialistisches Spiegelbild.
Also nee, damit vorhin meinte ich tatsächlich den historischen real existieren sitzen. Ich dachte an die DDR-Parade und so. Okay. Ja. Bevor da wieder Gerüchte aufkommen hier.
Die Revolutionäre, die sich, ne? SMI-Demo, die ist, glaube ich, um 14 Uhr.
Um 16 Uhr, glaube ich. Ja.
16 Uhr. Da wird das schon ein bisschen knapp, dann auch rechtzeitig in Wilhelmsburg zu sein.
Anschließend, ja, kann sein. Aber ich glaube einfach, dass wir auch verschiedenes Publikum anziehen werden. Deswegen sehe ich da kein Problem.
Ja. Ja. Und dann 18 Uhr.
Jo.
S-Bahn Wilhelmsburg. Was mir bei einem der, ich glaube, das war der mit den 600 ungefähr, die in Harburg waren, dass die Polizei trainieren musste, wie man mit den Wasserwerfern über die Elbe kommt.
Ich glaube, Wasserwerfer waren gar keine am Start 2019.
Oder war das ein anderer Anlass in Harburg?
Die 2020 wollte die NPD auftreten in Harburg, deswegen, da wollten wir eigentlich auch in Harburg gehen, wurde dann ja wegen Corona unsere Demo verboten. Wir hatten einmal kurz dagegen juristisch Einspruch eingelegt und haben uns dann aber entschieden, also einerseits, weil wir damals, da wussten ja alle noch nicht, was jetzt wirklich los ist mit diesem Virus, ob man da demonstrieren kann, ohne wirklich ein Riesenrisiko einzugehen. Inzwischen, finde ich, kann man das besser einschätzen. Aber dann haben wir uns gesagt, ja, okay, die Faschos kommen, dann machen wir halt Antifa. So, ja, sie kamen dann nicht.
Okay.
Ich glaube, da waren Wasserwerfer da. Ja. Bei unserer Demo 2019 waren erst ein Pederwagen und ein Motorradbulle, glaube ich. Die hatten irgendwie uns unterschätzt. Wir haben es ja auch nicht so gedacht, dass so viele Leute kommen. Also, vielleicht verzeihlich.
In erster Linie konnte man sich an dem Tag völlig überforderte Cops angucken.
Ja.
Ja, und über die Route haben wir gesprochen. Vielleicht noch inhaltliche Punkte, die ihr noch setzen wollt mit dem 1. Mai. Weitere, neben den schon genannten.
Ja, was gibt's noch, was wir noch nicht gesagt haben?
Naja, mir fällt jetzt so im klassischen, eher gewerkschaftlichen Sinne, fallen mir 2 Dinge ein, nämlich die Inflationsrate, mit der alle erkämpften Lohnerhöhungen der letzten 2, 3, 4 Jahre auch über Nacht
ja, das stimmt.
In Pulver aufgegangen sind sozusagen. Und ein zweites, ich weiß nicht, wie weit ihr mit der FAU auch so connected seid. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Fall ist, dass sie vielleicht sogar auch im Bündnis mitwirkt.
Ja, die FAU war von Anfang an im Bündnis dabei, genau. Die konzentrieren sich gerade auf den Global May Day. Das ist ja diese internationale Vernetzung von Maikämpfen und werden in dem Kontext auch bei uns mitgehen, haben aber deshalb jetzt dieses Jahr, in den Jahren davor sah es anders aus, an der Orga nicht teilgehabt, weil sie halt ihr Global May Day Ding organisieren, aber sich dann uns anschließen werden. Oh. Das ist auch eine ganz gute Sache, genau. Ja, ja, wie gesagt, die genauen Inhalte von den Reden sind immer den RednerInnen überlassen, aber ja, gebe ich dir natürlich recht, die Inflation ist eine Sache, das ist, alles wird teurer. Auf Twitter gab es einen Trend, irgendwie Döneraufstand hieß der, wenn der Döner in Berlin schon 5 Euro kostet. Da kann man sich natürlich drüber lustig machen, was auch gemacht wurde, aber im Endeffekt, es stimmt ja schon, wer isst denn Streetfood, wer isst was man schnell auf die Hand braucht, das sind Leute, die in der Mittagspause schnell was Habhaftes brauchen. Und genau, das, also das ist ja, ich meine, Döner ist vielleicht kein Grundnahrungsmittel, aber es ist so ein Beispiel dafür, wie einfach alles teurer wird, aber die Löhne steigen nicht, die ja, Mieten aber schon.
Ja, so in die Richtung wollte ich halt auch. Wir werden uns damit zu konfrontieren haben, dass wir einen massiven Anstieg der Armut erleben werden. Und auch das, ne? Für mich war das überhaupt nicht selbstverständlich, vor 30 Jahren, dass Leute auf der Straße schlafen. Hm. Das waren ganz, ganz seltene Ausnahmen vor 30, 35 Jahren. Und jetzt ist es quasi eine Normalität, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass es während Corona zugenommen hat. Oder was heißt während Corona? In den letzten pandemischen Jahren hat das schon massiv zugenommen, glaube ich. Ja. Und es ist auch die gesamte Politik dieser 2, 3 Jahre, weil nur darauf ausgerichtet, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Auf alles andere wurde geschissen. So. Mhm. Ja.
Insofern fast schon ein klassisches 1. Mai-Thema eigentlich. Ja. Ne? Und das Zweite, wo ich mit der Frage nach der Beteiligung der FAU drauf anspielen wollte, es in den letzten Monaten zu beobachten, eine Anzahl von selbstorganisierten Arbeitskämpfen, müssen nicht immer Streiks sein, können auch niedrigschwelligere Geschichten sein, aber besonders herausragend war ja das Gorilla-Beispiel in Berlin, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen
finde ich eine fast schon sehr schöne Sache, weil dieses, also Gorillas ist ja dieser Lieferservice für normale Einkäufe, die damit werben, dass man bis spät in die Nacht sich noch, weiß ich nicht, Kaugummis von jener unterbezahlten Person auf dem Fahrrad nach Hause liefern lassen kann. Das ist so dekadent einfach nur. Kann natürlich, wenn man krank ist oder nicht die Möglichkeit hat, schwere Sachen zu tragen, kann das vielleicht mal unter Umständen Berechtigung haben, aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass es im ganz überwiegenden Fall nicht so ist. Ja, genau, und da wurde ja, also die Leute werden ja beschissen bezahlt. Ich glaube, teilweise mussten ihre eigenen Fahrräder mitbringen und die Arbeitskleidung bezahlen und solche Geschichten. Und ja, die haben versucht, einen Betriebsrat zu gründen, was von der Gorillas, wie auch immer die Rechtsform dieser Firma ist, versucht wurde zu verhindern. Und dann gab es einen wilden Streik. Und was als Reaktion auf die Entlassung von einer der Menschen, die den Betriebsrat gründen wollten, das ist eine klasse Sache. Das war super erfolgreich. Und es zeigt halt auch einfach, dass man vielleicht manchmal einfach machen muss und sich nicht auf Gewerkschaften, die seit Jahren auch nur noch Stillstand Verwaltung machen, verlassen kann und muss, sondern einfach mal loslegen. Und die FAU ist ja dann super supportive eingestiegen für die Leute. Das war schon ein bisschen eine ermutigende Geschichte, finde ich. Ja.
In Magdeburg gab es auch einen Fall, der auch durch die FAU ziemlich weit getrieben worden ist. Den kann ich aber jetzt nicht, habe ich nicht so sicher im Kopf, dass ich ihn hier jetzt runter referieren könnte. Und so ist dann doch so ein bisschen feststellbar, dass Selbstorganisation als Mittel wieder mehr Anwendung findet, auch im betrieblichen, in betrieblichen Auseinandersetzungen. Und was ja ein bisschen am Rand mit bekannt geworden ist, ich weiß nicht, wie weit das so überhaupt eine größere Öffentlichkeit erreicht hat. Bei Amazon in den USA konnte durchgesetzt werden, dass eine Gewerkschaft und das ist mit allen Mitteln bekämpft worden von der Betriebsleitung und sie haben es geschafft, eine Gewerkschaftsgründung in einem großen Amazon-Betrieb durchzusetzen.
Ja.
Was schon eine krasse, Situation ist, so, ne?
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie die Situation in den USA ist, da haben Gewerkschaften einfach einen ganz anderen Ruf als hier. Also da muss man ja oft noch bei Null den Leuten erklären, warum es sinnvoll ist, einen Beitrag für die Gewerkschaft zu bezahlen. Und ja, ich glaube zwar, dass es hier auch immer mehr in Vergessenheit gerät bei den meisten Lohnabhängigen, kann ich jetzt nur so aus eigener Erfahrung von KollegInnen sprechen. Ja, also schon ein Riesenerfolg, dass das in den USA durchgeführt wird. Auf der anderen Seite sollte man sich vielleicht auch nicht hier so zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Letzte Woche, meine ich, gab es eine Generalversammlung von Lidl-Betriebsräten und da sind dann so Geschäftsführer
Aldi
aufgetaucht.
Aldi
und haben, war das Aldi?
Ja, ich dachte, Aldi in Köln, glaube ich.
Ja, und haben da versucht, oder haben nicht nur versucht, die haben einfach diese Versammlung gestört. Ja, mit
gesprengt.
Sogar Handgreiflichkeiten gab es. Also
eine Versammlung, die dazu einberufen war, eine Betriebsversammlung über die Gründung eines Betriebsrats zu verhandeln. Und dann hat auf wahrscheinlich organisierte Weise haben Filialleiter der Region mit ein paar Leuten zusätzlich diese Betriebsversammlung quasi gestürmt.
Genau, also
das ist
was soll man denn da noch machen? Also
machen kann ich mir vieles vorstellen,
aber
sagen, da fällt einem zuerst gar nichts mehr ein.
Das würde ich so unterschreiben, ja.
Jedes Mal, wenn ich jetzt einkaufen gehe, gucke ich, wer ist denn hier wohl der Betriebsleiter? Und lässt sich in solche Sachen einsperren. Ja, und gestern Abend, weiß ich nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ist mir ein Text über den Weg gelaufen, über die Geschichte der Gewerkschaften in Russland in den letzten 30 Jahren. Das
hab ich nicht
ist
gesehen,
wahrscheinlich jetzt, und ich kriege den auch nicht so ganz zusammen, aber ich will ihn mal kurz versuchen, in Erinnerung zu rufen. Es gibt einen nationalen Gewerkschaftsverband, der hat seine Ursprünge in Arbeitskämpfen in den 90er Jahren. Zu der Zeit gab es die Gewerkschaften, die aus dem Realsozialismus sozusagen rüber gegangen sind, in die neue Situation, die aber keine Kampftradition, sondern eher eine Verwaltungstradition hatten. Logischerweise auch auf eine Weise. Und aus Arbeitskämpfen in den 90er Jahren, unter anderem glaube ich bei Ford in Petersburg, ist dieser neue nationale Gewerkschaftsverband entstanden als sehr kämpferische Organisierung. Und heute da gelandet, dass sie, und in dem Artikel ist das ja nachgezeichnet worden, über welche Etappen das gegangen ist, dass sie quasi staatlich gleichgeschaltet sind und den Krieg unterstützen. Bis dahin, dass sie eben auch Leute ausliefern, sich also an Repressionen beteiligen. Natürlich, das ist jetzt ein Blick gewesen auf diesen Artikel von gestern Abend. Die Person, die den weiter vermittelt hat, ist vertrauenswürdig. Das, das ist über LaborNet ist das verbreitet worden. Würde sich wahrscheinlich lohnen, den auch mit in den 1. Mai einzubauen, weil der klassisch zeigt, wie Gewerkschaften staatlich gleichgeschaltet werden oder gleichgeschaltet werden können. Mich hat das an manche Geschichten erinnert, die ich so aus anderen Ländern schon mal gehört hatte, ne? Mit dem Ergebnis, dass sie heute quasi nationalistische Propaganda betreiben, bis hin zur Kriegspropaganda. Schade, das war jetzt heute alles ein bisschen unerwartet hektisch bei mir, sonst hätte ich den mit in die Sendung genommen. Aber auch für die Hörerinnen und Hörer ist das vielleicht ein Hinweis, einfach mal gucken. Über Lebernet ist dieser Text lesbar.
Ja, spannend. Ja, es ist ja auch eigentlich naheliegend für ein autokratisches Regime, die Gewerkschaften auszuschalten. Also eine kämpferische Gewerkschaft ist einfach, ich denke, das Bedrohlichste für ein autoritäres System, was man so finden kann.
Ja.
Und dann hat man hier Verdi, die bei der Köpi-Wagenplatzräumung ihre Räumlichkeiten in Bullen zur Verfügung gestellt haben, weil sie direkt in der Nachbarschaft sind.
Ja, das, keine Ahnung, ob wir das noch schaffen. Weil ihr wollt ja auch noch ein Lied, ne? Wir
können auch noch ein bisschen weiter reden.
Ja, weil das ist, hat natürlich auch Welle gemacht. Das ist, glaube ich, die Verdi-Bundesverwaltung, ne? Die,
ich meine, ja.
Die in Berlin sich quasi an der Räumung der Köpi beteiligt haben, ja. Ne?
Das fällt einem auch nichts mehr zu ein.
Nö, ich kann mich da nur an die Bambule erinnern, 2002. Und die Heftigkeit der Auseinandersetzung quer durch alle Institutionen hier in Hamburg, als der DGB der Bambule ermöglicht hat, an einer Demonstration teilzunehmen und ihre Position vorzutragen. Also das unterstreicht nochmal das, was du auch gesagt hast. Die Gewerkschaften wollen durch die Herrschenden so unter Kontrolle gehalten werden. Also das muss eine tief sich sitzende Furcht der Herrschenden sein, sich mit den Gewerkschaften angelegt zu haben.
Ja. Generalstreik ist so altbacken, das wahrscheinlich klingt einfach immer noch das stärkste Mittel, das man so hat im Kampf
wenn
gegen
das,
die Herrschenden, denke ich.
Wenn das dazu mal käme, dann würden die Verhältnisse ein wenig zumindest zum Tanzen gebracht
das
werden.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, Tanzen, ist eigentlich Tanzen auch angesagt auf der schwarz-roten erstmal.
Wir haben einen super Lauti und bestimmt eine gute Playlist, wer tanzen mag. Aber wird kein Rave, wird schon kämpferisch.
Ja, okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir vielleicht noch ein Schlusswort von euch hören. Und dann nochmal den Song, den ihr mir als erstes nennen könnt, damit ich ihn hier auch schnell finde.
Ja, wir würden gerne A Las Barricadas hören, und zwar die Ska-Version. Die findet man mit den Schlagwörtern. Ja, und ansonsten, was bleibt zu sagen? 1. Mai, seid dabei. Kommt mit uns auf die Straße für das schöne Leben, und zwar für ein Leben, in dem uns niemand sagt, was wir zu tun haben, sondern in dem wir uns eben, wie es heute schon öfters gesagt wurde, selbst organisieren können. Und in dem wir keine großen Führer oder Führerinnen brauchen, sondern ich denke, wir können alle voneinander lernen und uns alle unterstützen. Und ich denke, so kann die Welt ein besserer Platz werden.
Die Welt ein besserer Platz, das bleibt der Traum.
Ja, irgendwann wird er wahr, daran müssen wir glauben.
Irgendjemand hat neulich gesagt, auch in dieser Situation gilt, das Feuer müssen wir in Gange halten.
Ja, wer weiß, wann es alles passieren wird, aber bis dahin genau. Das Feuer im Gange halten, die Fackel weiterreichen. Genau. Wütend bleiben, hungrig bleiben, dann wird das.
Ja, dann möchte ich euch sehr danken für den Besuch hier.
Voll gern, vielen Dank.
Voll Spaß gemacht mit euch, diesen kleinen Ausflug sozusagen durch verschiedene Themen zu machen. Und zum Schluss hören wir hier A Las Barricadas in einer Ska-Version. Ja, keine Ahnung, wer das vorträgt, aber das wird schon. das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen am heutigen Mittwoch endet damit. Wir hören uns wieder am Freitag und bedanken uns beim schwarz-roten 1. Mai.
Sehr gern. Vielen Dank dir.